Hi, hier ist Augusta und dein Lieblings-HR-Podcast, das passt, für Startups und alle, die es werden wollen. Ich bin seit 2013 in unterschiedlichen Rollen im HR unterwegs. In dieser Zeit habe ich alle möglichen Welten, von der Personalberatung über Großkonzern bis hin zu Startups kennengelernt. Du findest hier also weder nichtssagende Floskeln noch kosten- und zeitraubende Vorschläge, für welche du gar keine Ressourcen hast. Ganz im Gegenteil, alles, was du heute hörst, basiert auf meinen praktischen Erfahrungen. Ich zeige dir also, wie du trotz Ressourcenmangel erfolgreich im HR-Bereich bist. Komm, wir haben heute viel vor, lass uns daher keine Zeit verschwenden und direkt starten. Ähnlich wie in einem Recruiting-Prozess beginnen wir unsere folgende Reihe mit dem Thema Stellenanzeigen. Do's and Don'ts. Und ich weiß, wahrscheinlich denkst du dir gerade, oh nein, Stellenanzeigen sind so langweilig. Vielleicht denkst du dir aber auch gerade, mein Gott, was gibt's da überhaupt zu besprechen? Das ist doch völlig offensichtlich und völlig trivial. Wenn ich recht habe und das genau die Gedanken sind, die dir gerade durch den Kopf gehen, dann bitte schenk mir etwas Vertrauen und hör dir diese Folge bis zum Ende an. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass du einige nützliche Tipps und Tricks mitnehmen kannst, die dir helfen werden, dich positiv von der Konkurrenz abzuheben. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, muss ich aber auch noch ein kurzes Vorwort einschieben. Wahrscheinlich hast du bereits von der EU-Entgelttransparenzrichtlinie gehört. In Deutschland wird sie bis Juni 2026 umgesetzt. Die Folge nehmen wir im April 2025 auf. Es kann allerdings nicht schaden, sich jetzt schon mit dem Thema auseinanderzusetzen. Die wichtigste Änderung in dem Kontext ist, dass das Gehalt bzw. die Gehaltsspanne in jeder Stellenausschreibung enthalten sein soll, bzw. man diese Daten jedem Bewerber, jeder Bewerberin vor dem Vorstellungsgespräch zukommen lassen soll. Das Letzte ist allerdings schwer nachzuweisen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die meisten Unternehmen sich dafür entscheiden werden, die Gehaltsdaten einfach in den Stellenausschreibungen zu veröffentlichen. Es dürfen außerdem im gesamten Bewerbungsprozess keine Fragen nach früherem Gehalt gestellt werden. Es gibt weitere wichtige Änderungen, allerdings betreffen sie entweder bereits angestellte Personen oder Unternehmen ab 100 Mitarbeitende. Ich gehe davon aus, dass dein Unternehmen derzeit noch deutlich kleiner ist und dementsprechend gehe ich nicht näher auf diese Änderungen ein. Ich packe allerdings einen Link zu einem sehr hilfreichen Haufe-Artikel in die Folgenbeschreibung rein, sodass du dich damit bei Bedarf selbst auseinandersetzen kannst. Und wir kommen zum Thema Stellenanzeige, Do's and Don'ts. Die Stellenanzeige wird oft vernachlässigt oder auch sehr stiefmütterlich behandelt. Und das völlig zu Unrecht. Denn die Stellenanzeige ist oft der erste Kontaktpunkt zum Unternehmen. Und die kann entweder abschreckend oder anziehend auf deine Bewerbenden wirken. Dein Ziel ist also, aus der Masse herauszustechen und genau die richtige Zielgruppe anzusprechen. Starten wir mit dem Unternehmensprofil. Dein Don't lautet an der Stelle Unternehmensprofil für Insider schreiben. Du wirst es nicht glauben, wie viele Stellenanzeigen ich gelesen habe und nachher nicht verstehen konnte, was das Unternehmen überhaupt macht, zu welcher Branche es gehört, wie groß es ist und so weiter. Dein Du besteht also darin, die Stellenanzeige so zu schreiben, dass ein Außenstehender überhaupt dein Geschäftsmodell versteht. Du kannst dabei gerne mit Zahlen und Fakten arbeiten. Also schreibe gerne auf, wie viele Produkte, Dienstleistungen, Kunden, Projekte, Standorte und so weiter ihr habt. Wichtig ist an der Stelle, dass die Stellenanzeige keine Widersprüche zu den Angaben auf der Unternehmensseite enthalten soll. Es kommt recht oft vor, dass man auf der Unternehmenswebseite zum Beispiel liest, dass dein Team aus 15 Mitarbeitenden besteht. Deine Stellenanzeige ist aber vielleicht etwas neuer und dort steht die Zahl 25 Mitarbeitende. Und natürlich ist es nicht tragisch, allerdings verunsichert es einige Bewerbende und macht einfach einen weniger professionellen Eindruck. Deswegen sind solche Widersprüche aus meiner Sicht zu vermeiden. Kommen wir zu den Aufgaben. Die gute Nachricht ist, du musst das Rad nicht neu erfinden. Die schlechte Nachricht lautet, du darfst aber auch nicht das eigene Gehirn ausschalten. Du kannst einen Entwurf vorbereiten, entweder anhand alter Vorlagen oder anhand vergleichbarer Stellenanzeigen deiner Konkurrenz, die du online findest. Wenn du jemanden suchst, der nicht in deinen Fachbereich später einsteigen soll, und das ist vor allem für Kollegen und Kolleginnen aus dem HR-Bereich relevant, dann bitte setz ein Briefing mit einer erfahrenen Person aus dem relevanten Fachbereich auf. Und ja, ich weiß, nicht jeder Kollege, nicht jede Kollegin reagiert positiv darauf. Du kannst die Person allerdings damit überzeugen, dass euch 30 Minuten absolut ausreichen werden und der Termin für die Person überhaupt keine To-Dos mit sich bringt. Sie soll ja viel mehr darüber sprechen, womit sie sich tagtäglich beschäftigt und das ist sicherlich ein leichtes Spiel. Ihr solltet zusammen die Aufgaben durchgehen. Dabei holst du dir aber bitte auch weitere Informationen ein. Zum Beispiel, welche Ausbildung oder welche Studiengänge passend sind. Ob eine Kombination aus Ausbildung und Studium wünschenswert ist. Welche Zielfirmen von Interesse sind. Oder welche Skills eine Person besonders geeignet für die Position machen würden. Ihr sollt euch zusammen auch wirklich kritisch überlegen, ob Vollzeit das Nonplusultra für diese Position ist. Und ich weiß, wir leben in Deutschland und in Deutschland gilt eine 40-Stunden-Woche mehr oder weniger als eine heilige Kuh. In meiner Erfahrung macht es allerdings in der Praxis überhaupt keinen Unterschied, ob jemand 32, 38 oder 40 Stunden pro Woche arbeitet. Die Produktivität wird bei engagierten Personen gleich ausfallen. Wenn der Fachbereich und du wirklich zur Überzeugung kommt, dass man für die Position wirklich 40 Stunden pro Woche braucht, dann könnt ihr euch überlegen, ob eine Teilzeitkraft in Kombination mit einer Werkstudentin oder einem Werkstudenten in Frage kommt. In der Regel ist das eine ganz gute Lösung, denn Werkstudierende können wunderbar Routineaufgaben übernehmen, sodass die Teilzeitkraft eben mehr Zeit und auch mehr Ressourcen für wirklich strategisch relevante, komplexe Aufgaben hat. Das steigert die Zufriedenheit bei beiden Mitarbeitergruppen. Zusätzlich musst du mit dem Fachbereich, aber natürlich auch mit der Geschäftsführung über die Anzahl der zu besetzenden Stellen sprechen. Wenn es mehr als eine Stelle ist, dann nimm diese Information unbedingt in deine Stellenanzeige auf. Der Hintergrund ist, dass das sehr positive Signale sendet. Zum einen zeigt das, dass der Fachbereich wachsen soll. Zum anderen bedeutet das, dass die Konkurrenz unter Bewerbenden etwas kleiner ist, als wenn es nur eine einzige Anzeige gibt, um die alle konkurrieren. Wenn es um die Qualifikation der Bewerbenden geht, dann heißt dein wichtigstes Don't unrealistische Erwartungen entwickeln. Keine 25-jährige Harvard-Professorin mit einem Millionen-Follower-Account auf TikTok wird sich bei dir für ein Praktikantengehalt bewerben. Not gonna happen und das ist auch nicht schlimm. Überleg dir also wirklich, was ist realistisch, was kann man erwarten und was du bereit bist zu zahlen. Du musst auch in deiner Stellenanzeige klar benennen, was wirklich eine Voraussetzung ist und was nur wünschenswert ist. Das hat den Vorteil, dass du viele Personen, die viel Potenzial mitbringen, aber vielleicht nicht jeden einzelnen Punkt auf der Liste abhaken können, sich trotzdem bei dir bewerben. Und das ist genau das, was du haben möchtest. kommen wir zu der Benefitliste. Das erste Don't lautet hier Lippenbekenntnisse. Bitte liste keine Benefits auf, die du nicht in Wirklichkeit anbietest. Ein Beispiel wäre das Schlagwort inklusives Unternehmen. Wenn bei dir in Wirklichkeit ausschließlich heterosexuelle Männer zwischen 40 und 60 ohne Migrationshintergrund und ohne psychische oder physische Behinderung arbeiten, dann bist du kein inklusiver Arbeitgeber. Wenn du es trotzdem in deine Stellenausschreibung aufnimmst, dann wirkst du nicht glaubwürdig. Mein Vorschlag wäre es, stattdessen so zu formulieren. Wir streben nach mehr Inklusion in der Arbeitswelt. Und dann kannst du gerne ein paar Worte hinzufügen darüber, dass du auch Menschen aus traditionellerweise diskriminierten Gruppen dazu ermutigen möchtest, sich bei dir zu bewerben. Kommen wir zum zweiten Don't. Der heißt Floskeln. Bitte nimm keine Formulierungen auf, die in jeder Stellenanzeige zu finden sind. Diese Ausdrücke haben durch ihren inflationären Gebrauch überhaupt keine Bedeutung mehr. Ein super Beispiel an der Stelle lautet flache Hierarchie. Da steht inzwischen in jeder Anzeige drin von einem Startup, in dem die Verbindungen tatsächlich horizontal und nicht vertikal sind, als auch in ziemlich jedem Konzern, wo in Wirklichkeit eine Armeekultur herrscht mit sehr, sehr starren Hierarchien und starren Strukturen. Wie du es besser machen kannst. Du könntest schreiben, flache Hierarchie, Doppelpunkt. Kaffee kocht bei uns der Chef und zwar einmal die Woche für alle. Oder flache Hierarchie. Jede gute Idee zählt, egal ob sie von einem Werkstudenten oder einer Geschäftsführerin kommt. Drittes Don't heißt Intransparenz. Viele Arbeitgeber wollen sich alle Türen offen halten. Deshalb verwenden sie gerne schwammige Formulierungen. Zum Beispiel Remote-Arbeiten möglich oder bei uns wird hybrid gearbeitet. Denn Bewerbenden ist dabei völlig unklar, ob es einmal pro Woche oder viermal pro Woche Homeoffice bedeutet. Dein Du ist also an der Stelle, solche Angaben möglichst konkret und möglichst vollständig zu machen. Zum Beispiel könntest du schreiben, 3 Tage pro Woche Homeoffice bei einer Vollzeitstelle. Dann enttäuschst du auch niemandens Erwartungen. Don't Nummer 4 lautet: Bitte gib kein Vermögen für Benefits aus. Ich gehe davon aus, wenn du diesen Podcast hörst, dass du relativ begrenzte finanzielle Ressourcen hast. Das heißt, mit dem Geld, was du hast, musst du möglichst gut wirtschaften. Und der Kauf der Gunst der Bewerbenden ist an der Stelle erstmal keine gute Investition. Dein Du ist also, dir zu überlegen, womit du neue Mitarbeitende anlocken kannst, ohne ein Vermögen dafür auszugeben. Ein gutes Beispiel ist betriebliche Altersvorsorge, abgekürzt BAV. In Deutschland sind Arbeitgeber seit 2022 verpflichtet, 15% Zuschuss zu einer BAV zu zahlen, wenn diese in Form einer Entgeltumwandlung erfolgt und bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Ein ganz simpler Fall ist dabei eine Direktversicherung. Das Problem an der Stelle ist, dass die meisten Arbeitnehmenden nichts davon wissen, dass sie einen gesetzlichen Anspruch darauf haben. Für dich als Arbeitgeber heißt das, dass du diesen 15% Zuschuss wunderbar als Benefit bewerben kannst. Damit sprichst du die ganz akute Angst vieler Menschen vor Altersarmut an und gleichzeitig agierst du als Arbeitgeber kostenneutral. Das ist also eine Win-Win-Situation. Kommen wir zum nächsten Don't. Der heißt langweilige Benefits. Ein gutes Beispiel dafür ist Obstkorb. Dein Du ist an der Stelle das, was alle anbieten, noch etwas cooler zu machen. Obstkorb klingt zum Beispiel super langweilig. Du könntest aber schauen, ob du einen guten Vertrag mit deinem Biobauernhof in deiner Nähe verhandeln kannst, der dir saisonale Produkte zukommen lässt. Und klar, auf dem Wege wirst du keine Bananen aus der Region bekommen. Aber auch in Deutschland wächst erstaunlich viel. Mir fallen da zum Beispiel Äpfel, Birnen, Pflaumen, Mirabellen, Kirschen, Walnüsse, Blaubeeren und so weiter und so fort ein. Für den Bauernhof besteht der Vorteil darin, dass du eine feste Erntemenge zum vereinbarten Preis abnimmst und er automatisch Werbung bei deinen Mitarbeitenden bekommt. Wenn seine Produkte gut schmecken, dann werden auch seine Gewinne steigen. Denn der eine oder der andere Mitarbeiter von dir wird dort vielleicht auch privat einkaufen. Du kannst und solltest übrigens solche Kooperationen auf Social Media bewerben. Für dich ist das Employer Branding. Für den Bauernhof ist es kostenfreie Werbung. Du wirst dabei zwangsläufig ein Winterproblem haben, denn wir bewegen uns in einer recht kalten Klimazone und wir haben entsprechend keine ganzjährigen Erträge. Du kannst entweder diese Pause als eine Art Fasten nutzen, denn danach weiß man frisches Obst wieder mehr zu schätzen. Oder du kannst auf andere besondere Angebote, wie zum Beispiel bei Crowdfarming, nutzen. Crowdfarming ist eine Online-Plattform, auf welcher man zum Beispiel einen Orangenbaum oder Maracujas von einem umweltfreundlichen Hof im europäischen Ausland adoptieren kann. Dafür bekommt man eine vereinbarte Menge erntefrischer Früchte direkt vom Hof in deine Firma geliefert. Kosten sind vergleichbar zum Bio-Obst im Laden und die Qualität ist in der Regel etwas besser. Du kannst das wunderbar für ein Spiel mit deinem Team nutzen, um zum Beispiel den besten Namen für den adoptierten Orangenbaum zu nutzen. Das letzte Don't an der Stelle heißt: eigentlich wichtige Benefits vergessen. Es kann zum Beispiel sein, dass du bestimmte Brauchtumstage wie Rosenmontag in Nordrhein-Westfalen freigibst. Oder vielleicht gelten bei dir 38 Stunden pro Woche als Vollzeit. Für dich mögen diese Umstände selbstverständlich sein. Für Außenstehende sind sie allerdings alles andere als selbstverständlich. Dementsprechend musst du sie unbedingt in deine Stellenanzeigen aufnehmen, denn sie wirken sehr attraktiv auf die Bewerbenden. Eine wichtige Ergänzung. Nachdem deine Stellenanzeige komplett fertig ist, prüf sie bitte darauf, ob sie alle Gender gleichermaßen anspricht. Und ich meine damit nicht die MWD-Buchstaben nach jedem Stellentitel. Es ist nämlich kein Geheimnis, dass einige Eigenschaften in unserer Gesellschaft klischeemäßig eher männlich konnotiert sind, wie zum Beispiel Entschlossenheit, und andere sind eher weiblich konnotiert, wie zum Beispiel Fürsorge. Ich sage nicht, dass diese Zuschreibungen der Wahrheit entsprechen. Das sind lediglich kognitive Schemata in unseren Köpfen. Und nein, du kannst und sollst nicht alle Stereotype auf der Welt bekämpfen. Du kannst aber dafür sorgen, dass deine Stellenanzeigen keiner qualifizierten Person abschrecken, sondern alle Gender gleichermaßen ansprechen. Und das ist letztendlich genau, was du willst. Dafür kannst du gerne den Gender Decoder der TU München nutzen. Den Link packe ich in die Folgenbeschreibung. Das waren alle meine Empfehlungen zum Thema Stellenbeschreibung. Ich hoffe, dass du diese Informationen nützlich findest und dass sie dir helfen werden, wirklich ansprechende Stellenbeschreibungen zu schreiben, die dich dabei unterstützen, die geeignetsten Bewerber und Bewerberinnen zu finden. Viel Erfolg dabei! Das war's zu unserem Thema. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Bleib unbedingt dran, denn wir haben noch viel vor. Um nichts zu verpassen, abonniere bitte den Das Passt Podcast, bewerte ihn und teile unsere Folgen mit allen HR-EnthusiastInnen. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf Patreon. Übrigens, ich mag keine Einbahnstraßen und liebe konstruktive Kritik. Erzähl gerne in den Kommentaren, was für dich heute hilfreich war und welche Themen du dir in der Zukunft wünschst. Denk dran, auch deine finanzielle Unterstützung ist unabdingbar dafür, damit wir den Podcast weiter produzieren können. Lade dir kostenpflichtige Folgen oder unsere hilfreichen Arbeitsdateien zu jeweiligen Themen auf Patreon herunter. Eine Folge kostet 5 Euro. Das ist ein Hundertstel bis ein Tausendstel davon, was eine generische HR-Fortbildung kostet, die null auf deine Situation in einem kleinen, jungen, innovativen Unternehmen angepasst ist und dich deshalb nicht weiterbringt. Und denk dran, HR ist wichtig und du bist es auch.